Viele Millionen Menschen schlagen nie die Bibel auf, aber Christen sind für sie ein offenes Buch. Bekommen sie von uns die Botschaft vom erlösenden, bewahrenden Jesus? Die Botschafter Christi müssen qualifiziert sein. Als Erntearbeiter auf den Feldern des Herrn gibt es besonders einen Bereich, in dem wir wachsam sein müssen. Der Wächter an der Tür des Herzens heißt Demut. Wenn die Demut nicht Posten steht, kann der Feind eindringen. Wenn im alten Israel ein Mann getötet worden war, war es üblich, dass die Verwandten, selbst wenn es unabsichtlich geschah, seinen Tod rächen mussten, indem sie ein Mitglied der Familie des Mörders töteten. Die Blutrache war eine gnadenlose und üble Sitte, die sich zwischen den Familien über viele Generationen fortsetzen konnte. Im Buch der Richter befahl Gott, dass Städte ausgewiesen wurden, die den vor der Blutrache Flüchtigen als Zufluchtsstätten dienten. Ein Mann, der von seinem Rächer verfolgt wurde, konnte in so eine Stadt fliehen. Nachdem er das Stadttor passiert hatte, war er in Sicherheit. Eine dieser Städte war die Stadt Hebron. Während der Zeit, die im zweiten Buch Samuel, Kapitel 3 beschrieben wird, herrschte in Israel Bürgerkrieg. Abner, der Vetter des Königs, hatte einen Mann namens Asahel getötet. Asahels Bruder Joab schwor Rache. Als Abner die Zisterne Sira erreichte, schickte Joab eine Botschaft an Abner.
שלום עליך, אבנר, ועל ביתו של שאול. נוכחותך מבוקשת באופן דחוף בחברון, עיר הפליטים.
Joab ließ sich eine Hinterlist einfallen. Er schickte einen Boten zu Abner, der ihn unter einem Vorwand nach Hebron locken sollte. Abner wurde vor dem Stadttor von Hebron von Joab in Empfang genommen und während eines Gespräches heimtückisch ermordet.
Wir können einen kleinen Schritt von der Zufluchtsstätte entfernt sein und sind doch nicht nahe genug. Diese grausame Geschichte illustriert die Gefahr, in der wir uns alle befinden. Satan arbeitet mit aller Kraft, um dich zu Fall zu bringen. Seine erste Aufgabe ist es, dir ein falsches Gefühl der Stärke zu vermitteln, um dir das Gefühl zu geben, dass du niemals zu Fall kommst. Der Teufel ist ein erbitterter, gewiefter Gegner mit tausenden von Jahren an Erfahrung. Man ist ihm nicht gewachsen, außer mit der Hilfe Gottes. Geistliches Unterscheidungsvermögen ist gefragt. Der Teufel konnte bei Christus nichts erreichen. Also griff er seine Jünger an. Und das macht er noch immer. Es ist leicht, über andere zu richten. Es gibt uns das Gefühl, ihnen überlegen zu sein. Einige der besten Männer sind im Kampf gefallen. Blickt nicht hinunter auf die Gefallenen, vielmehr sagt euch, es hätte auch mich treffen können. Ohne Gottes Gnade wäre ich an seiner Stelle. Der Teufel wird versuchen, euch abzulenken, während er bei euch einrückt. Wir mögen den Kampf an der Gemeindefront erfolgreich führen. Aber wir lassen unsere Flanke oft unbewacht, weil wir zu beschäftigt sind, um zu wachen und zu beten. Die Geschichte der Gemeinde Jesu ist voller Beispiele. Einige führende Bischöfe eiferten so sehr um die wahre Lehre, dass sich Boshaftigkeit in ihre Herzen einschlich. Und der Engel des Mitleids davonflog. Vielleicht sind wir zu beschäftigt mit geistlichen Abgrenzungsgefechten hoch oben in den Wolken, um die abgehobenen Dinge erstmal in Ordnung zu bringen. Und dabei versäumen wir, die Tür unseres eigenen Herzens zu bewachen.
Im Todesjahr des Königs Usia sah ich den Herrn, sitzend auf einem hohen und erhabenen Thron. Der Saum seines Gewandes füllte den Tempel aus. Seraphim standen über ihm. Jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit 2 bedeckten sie ihre Füße und mit 2 flogen sie. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit.
Mit 2 Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter. Das ist Demut. Es ist ein eindrucksvolles Bild. Die mächtigen Seraphim verbergen bescheiden ihre Gesichter, während sie laut die Heiligkeit Gottes preisen. Sie waren ja selbst heilig, aber sie sprachen nicht von ihrer eigenen Heiligkeit. Sie riefen laut: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Immerhin waren auch sie prächtige, leuchtende Wesen voller Herrlichkeit. Aber sie sagten auch nichts darüber, darüber auch nichts. Sie riefen laut: Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Sie bedeckten die wunderbare Schönheit und Herrlichkeit ihrer eigenen Gesichter, damit das Antlitz Gottes sichtbar wurde. Sie wollten den Herrn nicht übertrumpfen. Sie sprachen nur von ihm und die ganze Aufmerksamkeit lenkten sie nur auf ihn, nicht auf sich selbst. Das ist ein göttliches Vorbild für alle Diener Gottes. Demut des Geistes. Jesus sagt von sich selbst, er sei von Herzen demütig. Wir lesen, er selbst hat sich erniedrigt, deswegen hat ihn auch Gott erhöht auf den höchsten Platz. Jesus wurde erhöht zur höchsten Würde als Sohn Gottes, indem er die Demütigung der Kreuzigung auf sich nahm. Sein Zustand ist der des Gehorsams gewesen. Das Böse begann mit Hochmut. Eitelkeit, Arroganz und Hochmut sind abstoßende Eigenschaften in den Augen Gottes. Wenn Gottes Diener auf einmal zu Egoisten werden und angeben mit ihrem Dienst, dann ekelt das Gott an. Das Predigen des Evangeliums ist kein Zweig des Showbusiness. In 3 Büchern der Bibel heißt es: Gott widersteht den Hochmütigen. Demut hat einen hohen Stellenwert bei Gott. Das soll aber nicht heißen, dass wir uns demütiger machen sollen, als wir sind. Es soll uns einfach nur klar machen, dass wir vor dem Angesicht Gottes wirklich einen Grund haben, demütig zu sein. Wir kommen zu ihm als kleine Kinder. Er verlangt nichts weiter von uns, nichts verlangt er außer Gehorsam. So ist auch Jesus gewesen, demütig. Er selbst nahm Knechtsgestalt an, wie man im Philipperbrief liest. Es gibt eine Art von Demut, die falsch ist. Im Kolosser Kapitel 2, Verse 18 und 23 werden jene beschrieben, die sich in falscher Demut hingaben, um Engel zu verehren. Die Demut eines Christen ist immer ehrenhaft und nie schamvoll und unterwürfig. Wir kauern uns nicht hin vor Gott und nennen uns selbst Würmer. Gott will doch nicht, dass seine Kinder Würmer sind. Die Seraphim waren wirklich bescheiden. Sie haben nie von sich selbst gesprochen. Es ist ganz natürlich, dass man anerkannt werden will. Aber nach Bewunderung zu heischen, ist etwas anderes. Ganz besonders dann, wenn man das Werk Gottes tut. Wir können nur das tun, wozu Gott uns die Kraft gibt. Gott allein verdient, gepriesen zu werden. Wir wollen uns keinen Mantel der Demut umlegen. Gott will keine gezierte Pose. Die Pharisäer gingen mit gebeugtem Haupt als Zeichen der Demut. Sie beteten, gaben Almosen, fasteten. Aber es war, um den Menschen zu imponieren. Sie waren demütig, um anzugeben. Warum beten wir eigentlich? Trachten wir nach dem Ruf, ein bedeutender Fürbitter oder eine bedeutende Fürbitterin zu sein? Jesus sagt, wir sollten im Verborgenen beten, damit es niemand weiß. Mose hat nicht gewusst, dass sein Gesicht leuchtete. Er war der sanftmütigste Mensch auf Erden. Wer demütig ist, muss sich nicht bemühen, demütig zu sein. Jesus wusch seinen Jüngern die Füße. Aber es war keine Show. Es war ganz natürlich für ihn. Jakobus 4, Vers 6 sagt, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Die Christen, an die Jakobus schrieb, wollten bedeutend sein. Sie schmeichelten wichtigen und wohlhabenden Besuchern. Den armen Leuten wurde befohlen, beiseite zu treten. Jesus hat nie versucht, die Reichen und Bedeutenden zu beeindrucken. Nein, er nannte sogar den König einen Fuchs und sagte, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Jakobus sagte, Gott gibt den Demütigen Gnade. Größe wird nämlich in Demut gemessen, nicht in menschlichem Ruhm. Wir alle haben die Möglichkeit zu wahrer Größe, und zwar durch die Gnade der Demut.
Unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen.
Unser Vater hört uns, wenn wir im Einklang mit dem Grundton seiner Absichten sind. Dabei können wir ganz sicher sein, dass er uns hört. Wenn ein Violinspieler etwas spielt und es richtig gut kann, dann wird es perfekt klingen, wenn er es allein spielt. Aber wenn die Geige nicht auf die anderen Instrumente eingestimmt ist, das Piano und das ganze Orchester, klingt Musik, obwohl alle korrekt spielen, einfach furchtbar. Euer Gebet hört sich vielleicht ausgezeichnet an, aber steht es auch im Einklang mit dem Willen Gottes? Christen müssen die Welt zurückfordern und wiedergewinnen für Gott. Der Feind hat enorm gewütet. Er brachte uns Zerstörung, Tod und Verderben. Das Gebet öffnet uns Gottes Waffenkammer mit ihren überlegenen Waffen. Wenn wir denken, wir hätten es nicht nötig zu beten, dann wissen wir nicht, mit welchem Gegner wir es zu tun haben. Wenn wir denken, wir kämen aufgrund unserer eigenen Fähigkeiten weiter, erreichen wir damit absolut das Gegenteil und werden zum Gespött des Teufels. Gebetslos zu sein bedeutet, absolut wehrlos zu sein. Der erste Schlüssel zum wirksamen Gebet ist einfach. Ehrt das Wort Gottes. Lasst uns Johannes Kapitel 15, Vers 7 lesen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Zum Beten befolgt einfach die Grundregeln. Naja, es gibt Bedingungen, aber nicht eine davon ist wirklich schwer erfüllbar. Bittet im Vertrauen auf Gott. Wir können gar nicht zu viel verlangen und damit womöglich eine Sicherung durchbrennen, weil wir um göttliche Hilfe baten. Bittet, das ist der Befehl Christi. Ihr stellt euch nicht außerhalb von Gottes Willen, wenn ihr ihn mit Bitten überhäuft. Aber genau das passiert, wenn ihr ihn nicht bittet, dann ja. Du brauchst dich ihm übrigens nicht entschuldigend zu nähern, nur weil du in unangemessener Weise bittest oder nicht, dem Willen Gottes gemäß. Unsere Aufgabe ist es in jedem Fall zu bitten und dann Gott entscheiden zu lassen, wie er handelt. Egal, um was wir bitten, es wird ihn nicht erschrecken. Wir können uns so viele Gedanken machen über Gottes Willen, dass wir ihm nie mehr irgendwas zutrauen und vielleicht überhaupt nicht mehr beten. Übrigens haben wir es sogar zum Merkmal höchster Frömmigkeit erklärt, Gott nur darum zu bitten, was sein Wille ist. Das heißt, dass es im Widerspruch zu dem steht, was Jesus in Johannes 15, Vers 7 sagt. Er sagte ermutigend, bittet, was ihr wollt, und es wird euch geschehen.
Fürbitte war für uns schon immer ein wichtiger Bestandteil bei der Vorbereitung unserer Evangelisationsveranstaltungen. Als junger Mann habe ich die Bedeutung der Fürbitte erlebt. Und das auf eine Weise, die ich nicht so leicht vergessen werde. Als junger Missionar in Afrika besuchte ich einmal eine Missionsstation. Es war ein sehr heißer Tag und ich war sehr durstig. Also trank ich Wasser aus einem Brunnen, ohne zu ahnen, dass das Wasser verseucht war. Kurz darauf wurde ich sehr krank. Fieber wütete in meinem Körper, Tag um Tag. In meinem Fieberdelirium sah ich so etwas wie eine schwarze Decke, die sich langsam auf mich niedersenkte. Ich dachte, das ist der Tod, ich sterbe. Aber auf einmal hörte ich eine Stimme, irgendjemand betete für mich. Es war die Stimme einer Frau aus der Gemeinde meines Vaters, 8000 Kilometer entfernt. Dort in Norddeutschland flehte sie Gott an, er möge mich verschonen und mein Leben retten. Und in diesem Moment wich das Fieber. Ich erholte mich allmählich. Ich schrieb einen Brief an meinen Vater, in dem stand: Bitte gehe zu Frau So-und-so und frage sie, was da an diesem Tag bei ihr geschehen ist. Als ich seine Antwort erhielt, war ich zutiefst bewegt. Die Frau hatte gesagt, dass genau an dem bewussten Tag der Heilige Geist sie früh am Morgen geweckt habe und ihr gesagt habe: Bete für Reinhard. Er liegt in Afrika im Sterben. Sie betete stundenlang, bis sie, wie sie sagte, das Gefühl hatte, einen Durchbruch gehabt zu haben. Die Frau dort in Deutschland. Und mein Fieber wich von mir, dort in Lesotho. An dem Tag erfuhr ich einiges über die Macht der Fürbitte. Sie funktioniert.
Lassen Sie mich 4 Punkte nennen über die Erfordernisse eines Fürbitters. Erstens, ein echter Fürbitter muss von beiden Beteiligten akzeptiert sein. Wie ich ja schon gesagt habe, kennen wir Menschen, aber wir müssen auch Gott kennen. Abraham ist ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der Gott kannte. Die Städte Sodom und Gomorra waren verkommen, moralisch verkommen, so dass Gott vorhatte, sie auszulöschen. Er sagte, sollte ich vor Abraham verbergen, was ich tun will? Als Abraham erfuhr, dass die beiden Städte vernichtet werden sollten, setzte Abraham sich bei Gott für sie ein und ging sehr, sehr weit in seinem Plädoyer, die beiden Städte zu bewahren. Er war qualifiziert, weil er ja Gott kannte und die Städte. Man nannte ihn den Freund Gottes. Wieso? Jakobus sagt, Abraham glaubte Gott. Er glaubte Gott und es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Und er wurde Freund Gottes genannt. Gläubige, die sollen seine Fürbitter sein. Das ist es, was die Schrift unter einem Freund versteht. Jesus sagte, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch kundgetan. Ein Freund und Fürbittender wird immer Zugang haben zum Herrn, der uns nichts einfach so beiläufig mitteilt, sondern damit wir darüber beten. Der zweite Punkt. Ein wahrer Fürbitter lässt sich vom Gefühl der Fürsorge leiten, vom Mitgefühl. Die Geschichte im zweiten Buch Mose, Kapitel 32, ist ein merkwürdiger Vorfall, aber sie zeigt uns das wahre Wesen eines Fürbitters. Mose war erzürnt über Israels Götzendienst. Israel war aus Ägypten geflohen, nachdem Gott seine fantastische Allmacht so eindrucksvoll gezeigt hatte. Es schien fast so, als wäre Gott körperlich anwesend. Über ihnen ragte der Berg Sinai auf mit der Wolke von Gottes Herrlichkeit, die Moses verbarg, der aufgestiegen war, um mit Gott zu reden. Das Volk nahm an, er hätte sie allein gelassen, sie verlassen. In ihrem schlichten Geist herrschte immer noch der Aberglaube Ägyptens und seiner Götter. Also haben sie dieses goldene Kalb gegossen, das sie zurückführen sollte ins Haus der Sklaverei. Der Herr sagte, er würde mit ihnen ein Ende machen, wegen dieses wirklich verheerenden Rückfalls, und ein neues Volk beginnen mit Mose. Moses erste Reaktion war die Aussendung von Bewaffneten, um Israel von den Rädelsführern zu befreien. Dann bekam sein Mitleid Oberhand über den Zorn. Und er flehte Gott an, sein Volk zu erretten, das Gott ein besonders halsstarriges Volk nannte. Dann, im 2. Mose 32, nennt Mose dieses Volk dein Volk. Mose flehte, oh, dieses Volk beging eine große Sünde. Doch jetzt ersuche ich dich, vergib diesem Volk seine Sünde. Wenn aber nicht, so sprach er, so lösche mich denn aus deinem Buch, das du geschrieben hast, aus. Hier versagte ihm die Stimme. So heftig war sein Mitleidsausbruch. Er bot sich an, zu sterben als ein Sühnopfer für Israels Sünde. Sein Angebot wurde ausgeschlagen, weil ja nur der Sohn Gottes für Sünden büßen kann. Aber es ist dennoch ein gutes Beispiel für wahre Fürbitte. Dieses Angebot von Mose kam unaufgefordert. Mose war dazu überhaupt nicht gedrängt worden. Immerhin hat er diesen Haufen von Stämmen zu einem Volk geschmiedet. Vergleichbar mit einer Frau, die ein Kind zur Welt bringt. Sie brachen ihm das Herz, aber dennoch verteidigte er sie vor den katastrophalen Folgen ihrer eigenen Torheit. Wir beten um eine christliche Erweckung. Warum? Damit die Kirchen voll werden, die Rechnungen bezahlt, um sich von den Mühen des Evangelisierens als göttliche Pflicht zu entlasten? Schaut doch mal auf die armseligen Versuche von christusfernen Menschen, sich selbst zu retten, indem sie sich eigene, ohnmächtige Götter schaffen. Lasst uns um sie weinen. Lasst uns Gott anflehen, denn Gott ist dann bewegt, wenn auch unsere Herzen und nicht nur unser Mund bewegt sind. Und nun mein dritter Punkt. Ein wahrer Fürbitter hat Glauben. Die wirksamen Fürbittegebete in der Schrift wurden alle gen Himmel geschickt, von der Startrampe des Glaubens aus. Glaube ist eine Versicherung des unveränderlichen Charakters von Gottes Güte. Das beinhaltet, dass er sich immer treu bleibt und sich an das hält, was er sagt. Glaube ist zuerst der Glaube an Gott, nicht nur der Glaube daran, dass ein Wunder stattfindet. Die großen biblischen Fürbitter hatten nicht immer gesehen, worum sie gebeten hatten. Gott hörte Abraham an, aber schließlich wurden die Städte Sodom und Gomorra doch zerstört. Betet weiter, aber lasst alles in Gottes Hand, damit er das tut, von dem er weiß, dass es das Beste ist. Und nun Punkt 4. Ein wahrer Fürbitter liebt Lobpreis und Anbetung. Unter sämtlichen Bittpsalmen gibt es keinen, nicht einen einzigen, in dem Gott nicht in irgendeiner Form Verehrung entgegengebracht wird, ihm gehuldigt wird. Der einzige gleichbleibend klagende Psalm, Psalm 88, enthält keine Bitten und keinen Lobpreis. Aber eines ist außer Frage, Fürbitten erreichen Gott auf den Flügeln der Anbetung. Lobpreis und Bitten sind zwei Seiten ein und derselben Medaille. In Psalm 105, Vers 3 heißt es, Es freue sich das Herz all derer, die den Herrn suchen. Nun ist es nicht richtig, wenn Fürbitter sich beleidigt an Gott wenden, weil er irgendetwas nicht erhört hat. Herumnörgeln hat nichts mit Beten zu tun. Unsere Bürde wegen der Nöte der Welt kann Erleichterung erfahren, wenn wir uns im Gebet dankbar an das erinnern, was er für uns tun kann und für uns tun wird. Denkt ans Vaterunser, es beginnt. Unser Vater, geheiligt werde dein Name. Das ist der Beginn aller wahrer Fürbitte und sie endet, ja, sie endet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen.
Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind. Denn Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen.
Um ein Volk zu retten, beginnt man mit der Fürbitte. Das ist bereits die halbe Arbeit. Vielleicht steht ein anderer im Rampenlicht und predigt das Evangelium, während du im Hinterzimmer sitzt und ihn oder sie mit deinen Gebeten unterstützt. Aber diese Beter sind diejenigen, die Gott bemerkt. Betet weiter.
Die meisten Haushalte in unserem Land haben Zugriff auf eine Bibel. Oft steht sie im Schrank, im Regal, manchmal liegt sie auf dem Nachttisch. Aber es ist doch so, dass du und ich die Bibel sind, die meisten in unserer Umgebung überhaupt noch lesen. So dein Leben, mein Leben ist von viel größerer Bedeutung, als wir das oft erkennen. Die Frage ist nun, was lesen Menschen in deinem Leben? Welche Aussagen finden sie dort? Welche Überzeugungen? Welche Wahrheiten? Oder was sonst? Denn was unsere Gesellschaft, wie jede andere, am meisten verachtet, sind Menschen, die nicht echt sind. Menschen, die das reden und das tun. Die entgegengesetzt handeln. Ist das... Ah ja, vielen Dank. Und die Bibel sagt, wir sollen nicht solche sein, die das eine sagen und das andere tun, sondern wir sind von der Qualität, dass wir zu dem stehen, was wir glauben. Ich möchte euch an zwei Schriftstellen erinnern, die wir das letzte Mal auch gelesen haben. Johannes 13, 15, wo steht, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Das sind die Worte des Herrn selbst, der uns klar macht, er ist unser Vorbild und wir sollen uns an ihm ausrichten oder nachrichten lassen. Und dann haben wir gesagt, dabei blieb es aber nicht, weil Jesus Christus ist heute nicht mehr in seinem menschlichen Körper hier auf Erden für uns sichtbar, sondern er hat sich multipliziert. Unter anderem mit einem Mann namens Paulus, der ja große Teile des Neuen Testamentes schrieb und der wiederum sagte im Philipperbrief, werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, und das seid jetzt ihr, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. So, Paulus nahm das gleiche Privileg in Anspruch, was Jesus selbst für sich in Anspruch nahm und das unwidersprochen. Und ich bete, dass du solch ein Vorbild hast, ein menschliches Vorbild in deiner Umgebung, das du berühren kannst, das du sehen kannst, wo du Fragen stellen kannst. Möglicherweise ist es so, dass nur eine einzige Entscheidung fehlt, um das, was war, in etwas zu verwandeln, was sein soll. Ich habe Iris, ihre Predigt gehört letzte Woche, sie hat ja diesen Satz auch gesagt. Hebt mal den Finger hoch, hebt mal einen Finger. Das ist, was fehlt. ganz oft, ist eine Entscheidung. Es sind nicht die 100 Entscheidungen, die wir erst alle treffen müssen, bevor unser Leben wieder in richtige Bahnen läuft. Es ist eine Entscheidung, die uns allermeist fehlt, um von Erfolglosigkeit hin zum Erfolg zurückzufinden, den Gott ja für uns vorgesehen hat. Nun, du bist die Botschaft. Und als Jesus uns den Befehl gab, ihr erinnert euch, dieselben Werke zu tun, die er getan hatte. Dieser Befehl, der uns immer erstmal erschreckt, wenn wir das erste Mal lesen oder hören, sagen, Jesus, wirklich? Ich? Ja, der Pastor so und so oder der Superprediger so und so. Aber ich? Dieselben Werke wie du. Kranke heilen, Dämonen austreiben, Tote auferwecken. Wow. Das Evangelium verkündigen? Ja. Das ist, was er jedem Christen mit auf den Weg gegeben hat. Das meint, er hat dich und mich zur Botschaft gemacht. Er hat seine Botschaft ausgebreitet, multipliziert in Millionen von Menschen heute, die das tun sollen, was er getan hat, die heute seine Repräsentanten sind. Oder Petrus nennt uns die Botschafter an Christi statt. Botschafter des Himmels hier auf Erden, das ist dein Job. Wow. Ja, klar. Erzähl du mal. Das ist das, was das Wort sagt. Du und ich, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Für all die, die um uns herum sind. Vielleicht ist es erstmal nur eine oder zwei oder drei Personen in deinem Leben, die überhaupt dir zuhören oder dir zuschauen oder dich fragen oder sich an dich hängen. Aber ich sag dir, wenn du dran bleibst, wird diese Menschenmenge wachsen. Das passiert immer. Wo Jüngerschaft ist, entsteht neue Jüngerschaft. Dein Sein, nicht dein Tun, ist die Botschaft. Dein Sein. Und das umfasst insbesondere 7 Elemente, die deine Lebensbotschaft prägen und qualifizieren. Und da möchte ich mit euch heute einen Blick drauf werfen, auf diese 7 Elemente. Es gibt bestimmt mehr. Das sind einfach mal 7, die mir jetzt wichtig sind, die beobachtet werden von unserer Umgebung. Das sind Dinge, da gucken Leute drauf. Und da ziehen die auch und sprechen dich an, konfrontieren auch manchmal. Oder wenn sie nicht richtig sind, wenden sie sich ab und sagen, hey, du kannst mir viel erzählen. Ich sehe doch, wie du mit deinen Kindern umgehst. Ich sehe doch, wie du anderen Frauen hinterher schaust. Ich sehe doch, wie du mit deinem Mann umgehst. Was willst du mir denn erzählen über Christsein? Die Leute gucken so genau hin. Ha? Ist euch das schon mal passiert? Sie merken, boah, die gucken ja viel genauer hin, als ich dachte. Ich muss hier aufpassen, was ich tue, was ich sage. Die Gefahr dabei ist, dass wir uns verstellen. Und das ist genauso falsch, wie die Falschhandlung an sich. Der richtige Weg ist, sich zu entwickeln. Zum einen echt zu sein und sagen, ja, ich bin nicht perfekt. Stimmt, ich habe immer noch Fehler. Aber weißt du was? Ich arbeite dran. Und ich danke dir, dass du mir das jetzt so zurückgemeldet hast. Du hast recht. Wenn ich so mit meinen Kindern umgegangen bin, da bin ich ausgerastet. Du hast recht, das war nicht richtig. Und das gehört sich nicht so. Und das macht man nicht so. Aber dass du mir das jetzt gesagt hast, hat mir sehr geholfen. Weil da werde ich jetzt dran arbeiten. Und dann wird sich das Verhalten der Person, die dich gesehen hat, ändern. Sagen, wow, die lässt sich ja was sagen. Weil die normale Verhaltensweise in unserem Land ist, klatscht zurück. Ja, aber du, ich habe gesehen, wie du... Oder? Ist nicht normal? Normal ist doch der Kampf dann. Was willst du mir denn sagen? Ich habe da auch was gesehen in deinem Leben. Ich weiß genau, was für eine Schlampe du bist und bla bla bla. So drücken wir das nicht aus als Christen. Aber sind wir mal ehrlich. Wenn uns jemand von der Seite anschießt, wir haben in der Regel einen geladenen Revolver. Wir haben auch Munition gesammelt, oder? Und davon wegzugehen und sagen, ich sammle gar keine Munition mehr. Ich muss gar nicht sammeln, was ich gegen jemanden verwenden kann, wenn der mal wozu denn? Es ist doch einer, dem ich verpflichtet bin. Und der hat mir etwas geschenkt, das mir niemand wegnehmen kann, außer ich selbst. Und das Ding heißt Gerechtigkeit. Er hat mich gerecht gemacht. Nicht fehlerfrei. Aber er hat mir einen Status gegeben, den ich von ihm aus niemals mehr verliere. Und das ist so gut. Und ich weiß, mit all meinen Fehlern, er liebt mich. Er hat mich angenommen. Er hat gesagt, nicht erst, wenn du alles richtig machst und richtig perfekter 100% Christ bist, dann nehme ich dich an. Sondern ich nehme dich so an, wie du bist. Mit deinen Mängeln, mit deinen chaotischen Wesenszügen, die du noch hast. Aber weißt du, ich liebe dich so sehr. Ich lasse dich nicht so. Wenn du willst, dann arbeiten wir zusammen, sagt Gott dir. Dann werde ich aus dir den Mann formen, die Frau formen, von der ich träume, die ich gesehen habe in dem Moment, wo ich dich geschaffen habe, schon bevor du geboren wurdest. Der Geist war schon da. Der kommt von Gott, der kommt nicht von deinem Papa und deiner Mama. Die konnten einen Körper zeugen, aber nicht den Geist. Niemand von uns ist in der Lage, Geist zu zeugen. Aber Gott tut es. Und Gott führt es dann zusammen. Halleluja. Die sieben Elemente. Element 1. Lebe den Lebensstil von Jesus. Ja, damals ging man zu Fuß über Wasser. Heute nimmt man ja die Entfernung auf andere Weise wahr. Aber das hat was mit Lebensstil zu tun. Erwarte ich, dass tatsächlich ich die Dinge tun kann, die der Herr auch tut? Klar, heute vielleicht ein bisschen anders. Heute erzählen wir die biblischen Geschichten unseren Jugendlichen vielleicht ganz anders als damals. Wenn ich heute von Saat und Ernte erzähle und von Feigenbäumen und wann die ihre Frucht zu bringen haben, wer weiß denn von uns noch wirklich, wie das funktioniert? Aber wenn du mit Mikrochips anfängst, mit PC-Programmen, mit Handys, da verstehen Leute dich auf einmal. Ja klar, logisch, habe ich auch und verstehe ich und will ich. Ja, okay. Der Lebensstil bleibt derselbe, auch wenn die Form eine andere sein kann. Die Inhalte müssen gleich bleiben. Die Beziehungsqualität muss gleich bleiben. Die Motivation muss der entsprechen, die Jesus selbst hat. Und das fragt wieder, auf was bist du ausgerichtet? Auf was bist du ausgerichtet? Bist du ein Geber? Oder bist du einer, der immer nur nimmt und guckt, dass er alles für sich sammelt und versteckt? Und ja, bist du so dieses Horten? Wie gehst du mit deinem Ehepartner und den Kindern, deinen Eltern um? Ist da Demut vorhanden? Oder ist es der Stolz, der dir an jeder Ecke in unserem Land entgegengrinst? Ist da ein Unterschied? Ist da eine andere Ausrichtung? Richte ich mich nach Christus aus? Wage ich den Schritt übers Wasser, wo noch keiner vor mir gegangen ist in meiner Familie? Niemand war da bisher? Und du gehst und du merkst, es trägt. Es trägt. Und du gehst den Weg, den Petrus angefangen hat zu gehen. Unser Wasser ist nicht die Lahn oder der Rhein oder das Meer. Unser Wasser sind Herausforderungen unserer Zeit, an unsere Werte, an das, woran wir glauben, an unser Gottvertrauen. Lebst du die 10 Gebote? Das ist ein prima Indikatorsystem. Sich abzuklopfen. Wie sieht es aus mit diesen 10 Punkten, die Gott damals schon Israel gegeben hat, als Leitlinie für ein Leben im Erfolg? Wir müssen uns doch hinterfragen, wie weit gehen wir da? Wie ist das mit Schwarzarbeit? Das ist eine der modernsten Formen des Stehlens heute. Ein Handwerker, der bei dir arbeitet, wird in der aller Regel die erste Frage stellen, mit oder ohne Rechnung. Es ist so normal gewesen, mich erschreckt das jedes Mal, ich das höre, mit oder ohne, natürlich mit Rechnung. Ich möchte, dass sie da sauber Steuern drauf abführen. Ja, dann wird es teuer. Ah ja, dann wird es teurer. Das ist der Preis. Ich will mein Land segnen und nicht betrügen. Diese Gesetze sind festgestellt und festgelegt worden und nach Römer 13 und verschiedenen anderen Schriftstellen bin ich als Christ verpflichtet, die Obrigkeit in allen Bereichen zu unterstützen, zu ehren und zu befolgen, die nicht gegen das Wort Gottes gerichtet sind. Und 99% unserer Gesetze sind fantastisch. Die Bösen werden bestraft, die Guten belohnt. Oder lasse ich schwarz arbeiten für mich? Das ist ja die andere Weise. Ich kann schwarz arbeiten gehen oder schwarz für mich arbeiten lassen. Beides bringt mir scheinbar einen finanziellen Vorteil. Aber ich sagte, zum Schluss wird immer abgerechnet, zum Schluss. Ich habe das schon mal erzählt vor Jahren hier. Ich hatte mal so eine Gelegenheit, als ich... Ich bin ein Baustellenfahrzeug gefahren für ein paar Monate, im Fliesenlegerbetrieb, hatte so die Aufgabe, Dinge, Baustellen einzurichten und wieder abzubauen, dass die Akkordfliesenleger schnell arbeiten konnten und damit keine Zeit verbrachten. Und dann sagte mein Chef mir, ja, wir möchten gerne, dass Sie am Samstag hier auch arbeiten und die ganzen Fahrzeuge reinigen und so, solche Aufgaben halt machen. Und wir zahlen das auf die Hand. Und dann sage ich, nee, das geht leider nicht. Aber alle arbeiten samstags so bei uns, sagt er. Das mache ich nicht mit. Ich arbeite gern samstags, wenn Sie das wollen, mache ich das. Aber ich möchte es auf die Lohnsteuerkarte haben. Oh, da war dann Gekrummel von Seiten des Chefs und Seniorchefs, wollten sie alle gar nicht so einsehen. Ich sagte, es ist okay, wenn es weniger für mich ist, es ist okay, aber zahlen Sie es bitte auf Lohnsteuerkarte. Sie machten es dann auch. Und es waren, was in 8, 9 Monate, wie lange ich da war. Und es lief so. Was ich nicht wusste zu dem Zeitpunkt ist, dass ich im Anschluss an diese Beschäftigung eine Umschulungsmaßnahme machen würde, um einen anderen Beruf zu lernen. Und was ich auch nicht wusste, ist, dass mein Übergangsgeld, glaube ich, hieß das damals, berechnet wurde nach meinen Bezügen, und zwar nach meinen lohnsteuerbezogenen Bezügen. Und so bekam ich dann über 3 Jahre lang ein Übergangsgeld, was dementsprechend einiges höher war, als es gewesen wäre, wenn ich mir das damals hätte schwarz geben lassen. Das ist nicht immer so schnell, dass man das sieht, aber hier konnte ich schon nach einem Jahr sehen, boah, meine Ehrlichkeit hat Gott geehrt und ich habe, was ich unterm Strich 1.000, 2.000 D-Mark damals mehr rausbekommen, als hätte ich dann diese Betrügereien mitgemacht und hätte mir dann ein paar Euro 50 oder D-Mark 50 gespart. Abgerechnet wird aber noch später, nämlich dann, wenn wir vom Herrn stehen, dann wird endgültig abgerechnet. Und es ist gar nicht so wichtig, wisst ihr, dass wir jeden Vorteil mitnehmen, den wir kriegen können. Es hat mal einer gesagt, ich ehre den Herrn, wenn ich gewinne und ich ehre den Herrn, wenn ich verliere. Alles, was ich tue, soll zur Ehre Gottes sein. Und wenn du diese Einstellung hast, dann verlierst du überhaupt nichts. Wenn du für ein Kind glaubst und kannst nicht schwanger werden für Jahre und du gehst mit dieser Einstellung ran und sagst, Gott, ich wünsche mir so sehr ein Baby. Ich bete darum, wie Rainer das eben gesagt hat. Ich möchte dich wirklich bitten mit meinem Mann zusammen, wir wollen ein Kind. Aber weißt du, Gott, wenn es aus irgendeinem Grund nichts wird, ich ehre dich trotzdem. Und mein Glauben wird null beeinflusst von dem. Oder mit einer Gehaltserhöhung, die du brauchst. Oder mit der Krise in deiner Ehe. Weißt du, wenn du diese Einstellung hast, du sagst, Gott, egal was ist, ich ehre dich. Mein Leben ist allein dafür da, um dir Ehre zu geben. Das ist alles, was mich interessiert. Das ist meine Einstellung. Und mit der habe ich immer gute Ergebnisse eingefahren, trotzdem. Und wenn es mal nicht geklappt hat, Ehre sei Gott dafür, dass es nicht geklappt hat. Verstehst du? Was haben wir zu verlieren? Die paar Jahre gehen so schnell vorbei. Lasst uns auf die Ewigkeit konzentriert sein. Da sage ich gleich auch noch was zu. Lügst du, wenn es für dich günstiger ist? Lässt du hier und da am Arbeitsplatz auch mal etwas mitgehen, weil es ja alle tun? Arbeitest du auch dann fleißig, wenn der Chef nicht im Haus ist? Ich glaube von Herzen, dass wir als Christen die besten Angestellten und Arbeiter sein können, die besten Unternehmer, die treuesten Kunden und die treuesten Arbeitgeber, die sich überhaupt jemand wünschen kann. Das glaube ich, davon bin ich überzeugt. Und wo das nicht der Fall ist, da dürfen wir uns verändern. Wir müssen uns hier nicht unserem Volksdurchschnitt anpassen, denn der ist im Sinken begriffen in diesen Werten. Er sinkt, unaufhaltsam. Seit ich mich erinnern kann, geht das Niveau runter. Und es wird immer mehr normal, was noch vor 10, 15, 20 Jahren fast schon kriminell auch von der Gesellschaft anerkannt würde. Heute laufen Dinge so erschreckend normal an. Ich war beim Optiker letzte Woche und höre ich so, wie er gerade mit einem Kunden sprach und einem Kind und sagte, ja, kriegst dann auch ein neues Gestell, wir sagen einfach, das alte wird zerbrochen. So nebenbei, es war so normal, so wie, als ob er das jeden Tag 10 Leuten erzählt, weil es ja einfach ein bisschen mehr Geld bringt, als wenn ich den Jungen dann seine 15 Euro Eigenanteil für das Gestell bezahlen lasse. Oder für Gläser, ich weiß nicht, worum es ging. Es war definitiv direkt eine Lüge, die da reinkam. Lasst uns anders leben. Sei nur jemand, der genau andersrum ist, der treu ist mit den Dingen, die er hat. Und auch mit den Dingen, die er nicht hat. Den Dingen, die er sich ausleiht, die geben wir zurück, oder? Und die geben wir nicht nur zurück, sondern die geben wir dem Zustand zurück, wie wir sie hatten, sonst zahlen wir den Rest. Und wenn was kaputt geht, zahle ich dafür, oder? Das sind so Kleinigkeiten. Ich höre da manchmal etwas und das macht mich ganz traurig, wenn ich sehe, wie Christen anders umgehen. Sagte mir jemand, ein Arbeitgeber sagte, also Christen brauchst du mir gar keine mehr bringen. Ich habe 2 davon erlebt, das sind alles seltsame Vögel und die waren nicht zuverlässig. Die haben nicht durchgezogen, was wir vereinbart haben und so weiter. Ja, sorry, aber sollte das ein Vorwurf sein, den wir uns anhören müssen? Oder sollten wir sagen, hey, das tut mir weh. So möchte ich nicht gesehen werden nach außen als Christ. Weil ich bin doch der Repräsentant von jemandem, der höher ist und größer ist. Und wenn ich so wahrgenommen werde, dann fragt gar niemand mehr, wer mein Herr ist. Warum soll ich denn Jesus kennen, wenn sein Bodenpersonal schon so grottenschlecht ist? Darf ich sowas mal sagen, sonntags morgens? Ich glaube, das ist so wichtig für uns alle. Wir sind Menschen, die ein höheres Niveau anstreben. Und wir haben Zugang dazu, im Gegensatz zu vielen anderen, die es vielleicht auch anstreben, aber nur bis zu einer gewissen Grenze kommen können. 2. Punkt. Sei eine Person voll Integrität. Dein Ja ist ein Ja. Ja, auch wenn es dich was kostet hinterher. Auch wenn du merkst, boah, du hattest gar nicht alle Informationen bedacht. Ist doch deine Sache, nicht die eines anderen, oder? Du liest Verträge genau durch, du studierst sie. Aber wenn du sie unterschrieben hast, dann sind sie unterschrieben. Und wenn du sie mit Handschlag triffst, dann sind sie exakt so fest, wie wenn du sie unterschrieben hättest. Wollen wir so Leute sein, deren Handschlag was zählt, deren Wort was zählt? Auch wenn es alle anderen anders machen? Ich möchte jemand sein, dass wenn er von mir eine Zusage hat, dass er darauf bauen kann und weiß, egal was kommt, die Zusage steht. Auch wenn es unbequem ist, auch wenn es gerade ganz eng wird. Gerade terminlich geht es mir manchmal so. Aber wenn ich jemandem eine Zusage gebe, dann ist diese Zusage getroffen. Sagst du, was du meinst und meinst du, was du sagst? Das meint Integrität. Bist du echt oder spielst du eine Show? Auch wir als Christen laufen Gefahr, dass wir die christliche Sprache so gut sprechen können, dass wir nicht mehr ehrlich sind in dem, was wir sagen. Ich möchte jemandem sagen können, sorry, aber was du da machst, finde ich falsch. Aber ich bin doch dein Bruder, wie kannst du mir sowas sagen? Ja, weil ich dein Bruder bin, sage ich dir das. Ich bin in der Familie, bist Teil meiner Familie. Wenn ich dir das nicht sagen darf, was ist das für eine Familie? Fremden Leuten sage ich sowas nicht. Außenstehenden sage ich gewisse Dinge nicht. Habe ich gar keine Autorität zu. Aber wir sind doch Familie hier. Ich habe hier ein Stück weit eine Vaterfunktion, aber auf jeden Fall eine Bruderfunktion. Und die hat jeder von uns. Wir haben die Aufgabe, Jesus sagt es, einander, das ist Gemeindezucht. Viele kommen dann zu mir. Pastor, du musst mal mit der und der reden. Die macht das und das. Sag ich, ja, okay, hast du mit ihr geredet? Nein, nein. Sag ich, schau mal, die Bibelstelle sagt aber, dass du zuerst hingehen sollst, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester sündigen siehst. Sie konfrontieren sollst, liebevoll. Nicht, das darfst du nicht, sondern hey, guck mal, ich habe das beobachtet. Schau mal, was du da machst. Ich glaube, das ist nicht so gut. Und ein Gespräch suchen. Und wenn sie dann nicht hört, dann nimmst du noch jemanden mit, einen Bruder, eine Schwester, die das der noch mal mit Klarheit bringen kann, wo er ins Wort schaut und zeigt, warum das falsch ist und hilft jemandem zurück auf den richtigen Weg. Und dann, sagt die Bibel, wenn die beiden Schritte gegangen sind, dann kommt es vor die Gemeinde. Dann kommt Pastor ran, dann kommt die Gemeindeversammlung ran und müssen Dinge besprochen werden. Aber ich sage euch, zu 90% kommt es nie dahin, wenn wir unseren Job tun als Bruder. Nicht verdammt, sondern immer helfend. Komm, lass mich dir helfen, wir kommen da raus. Stehst du auch in Krisen zu dem, wofür du stehst, wenn es alles gut läuft, wenn die Sonne scheint? Zahlst du deine Rechnungen pünktlich? Oder bist du einer von denen, wo mehr Mahnbriefe reinflattern als Rechnungen? Wir sind Christen, wir zahlen die Rechnungen pünktlich. Wenn ich meine Ware habe, zahle ich auch meine Rechnung. Dann lasse ich nicht bis zum letzten Tag, ich habe auch ein kleines Gewerbe nebenbei, ich warte nicht bis zu den 30 Tagen Frist, weil ich einen Zinsvorteil habe. Mein Zinsvorteil ist doch sein Zinsnachteil. Sobald ich meine Ware habe, bekommt der Mann sein Geld. Wenn ich bei eBay verkaufe, dürfte ich nicht so laut sagen, dann schicke ich in der Regel die Ware raus, bevor das Geld reingekommen ist. Ja, und wenn sie nicht zahlen, dann zahlen sie nicht. Versteht ihr, das ist ein Stück weit etwas mit Integrität zu tun. Ich weiß, ich habe nicht wirklich was zu verlieren in keinem Bereich meines Lebens. Ich bin gesegnet. Wenn ich gesegnet bin, was macht es mir aus, wenn mir jemand nicht bezahlt? Ist jemand gesegnet? Soll er glücklich werden damit, preist den Herrn? Das nächste Problem. Punkt 3. Sei klar im Umgang mit eigener Schuld. Das müssen so viele lernen. Auch manche Christen. Zu sagen, ich bin schuld. Wir haben ganz früh gelernt, du bist schuld. Er ist schuld, sie ist schuld, der Staat ist schuld, mein Chef ist schuld, meine Kindheit ist schuld, dass ich so bin heute. Ich bin schuld. Das Evangelium hat eine Grundnachricht, nämlich wir alle sind schuld. Wir alle sind schuld. Aber da ist jemand, der was verändert hat. Der sagt, gib mir deine Schuld. Ich bin unschuldig, aber ich nehme sie für dich, auf dich. Wie ist das? Kannst du Fehler zugeben? Kannst du um Entscheidungen bitten und dich demütigen? Um Entschuldigung bitten und dich demütigen? Meinen Kindern bringe ich gerade bei, dass sie nicht sagen sollen, Entschuldigung. Kennt ihr das? Leute sagen, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Wie, Entschuldigung, sage ich jetzt. Meine Tochter kommt, sage ich, wie, Entschuldigung. Entschuldigung, Papa. Sag ich, nee, nix Entschuldigung. Wenn du möchtest, dass du entschuldest wirst, dann musst du mich darum bitten. Weil mir hast du die Schuld angetragen. Papa, verzeih mir bitte. Okay, gerne. Versteht ihr den Unterschied? Dieses Wort Entschuldigung ist so eine deutsche Unsitte. Man tut so, als ob man sich selbst entschuldigen könnte. Ich kann mich nicht selbst entschuldigen. Ich kann um Entschuldigung bitten bei dem, dem ich Schuld an dem ich schuldig geworden bin. Versteht ihr? Das ist ein kleiner Unterschied im Wort und doch eine große Bedeutung, weil mir wird das bewusst, ich muss um Entschuldigung bitten, ich kann das nicht selbst tun. Und Gott musste mir vergeben. Deswegen kann niemand hier von euch sagen, er ist Christ, wenn er nicht einmal zu ihm gegangen ist und hat ihn um Entschuldigung gebeten. Du kannst noch so viele gute Werke getan haben in deinem Leben, noch so viel Geld in irgendeine Kirche gespendet haben, noch so viel Mitarbeit in guten, karitativen Dingen geleistet haben. Nichts ist in der Lage, deine Schuld zu verbrennen. Du kannst dich nicht selbst entschulden, mit nichts, was du tun kannst. Wir haben nicht die Fähigkeit, nicht die Möglichkeit dazu. Deswegen ist er so wichtig. Jesus selbst. Er hält die Nägel noch in der Hand und den Hammer. Wir haben ihn ans Kreuz geschlagen. Er ist nicht gestorben für die Schuld meiner Eltern. Auch nicht für die Schuld Adam und Evas. Er ist gestorben für meine Schuld. Und wäre ich der Einzige gewesen, wäre er auch gestorben für meine Schuld. Das ist der Unterschied zu irgendeinem falschen Denken über Schuld. Wenn immer die anderen schuld sind, die Umstände, das Wetter, der Chef, deine Erziehung, hey, dann kehr um und übernimm mal Verantwortung. Das ist auch ein Punkt, wo wir gleich noch drüber reden. Vierter Punkt. Sei klar im Umgang mit der Schuld anderer. Kannst du schnell vergeben und vergessen? Annett Bunke hat eben das Vaterunser zitiert. In der Mitte steht, Vater, vergib unsere Schuld, wie auch wir vergeben anderen. Wie auch wir vergeben. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn ich nicht vergebe, wird mir nicht vergeben. Und wenn mir nicht vergeben wird, dann habe ich ein echtes, tiefes, ewiges Problem. Denn unvergeben komme ich nicht in den Himmel. Wenn Gott mir meine Schuld nicht vergibt, habe ich keine Chance. Nicht einen Tag. Sind wir doch mal ehrlich. Jeder hat jeden Tag irgendeinen Punkt, wo er schuldig wird. Sei es nur ein Gedanke. Irgendwas, wo wir merken, oh, wir gehen da was nach, das ist nicht gut. Irgendein Blick der falschen Frau hinterher. Oder irgendein Grollgedanken gegen eine andere Person. Oder irgendein Abgrenzungsgedanken. Was auch immer. Das kommt so schnell. Wir brauchen die Vergebung als täglich Brot von ihm. Und er sagt, die Qualität meiner Vergebung, sagt Gott, hängt von der Qualität deiner Vergebung ab. Deswegen gibt es einige Christen, die total glücklich sind und mit großem Frieden leben, weil die haben gelernt zu vergeben. Sehr schnell, sehr gründlich, sehr vollständig. Die kommen nicht an und sagen noch nach einem Jahr, übrigens Gisela, ich weiß noch, du hast das schon mal gemacht vor einem Jahr, du hast mir das und das und das. Das wissen die gar nicht mehr, das interessiert die gar nicht mehr, das ist erledigt. Da ist ein Haken hinter, der ist so dick und blutrot. Und da wird nicht mehr drüber nachgedacht. Weil wenn ich es noch weiß, dann denke ich auch noch drüber nach. Wenn ich noch darüber nachdenke, kommen immer noch die alten Überlegenheitsgefühle, die Bitterkeit und der Groll. Und ich sage euch, diese Gefühle, die geben mir so eine Kraft. Die geben mir so eine Kraft. Boah, ich habe aber recht. Und ich bin das Opfer und mir ist Unrecht getan worden. Und die sind alle so böse und der Staat ist so böse. Und mein Arbeitgeber ist so böse und meine Frau ist so... Und das gibt mir Kraft. Ich komme emotional hoch. Ich werde zwar eine furchtbare Persönlichkeit dadurch, weil keiner will wieder was mit mir zu tun haben. Das sind Leute, die sind so bitter. Fängst du ein Gespräch an, sofort fangen die an, über irgendwas zu meckern. Die haben Kritik so dick auf der Stirn geschrieben, über alles. Auch hier im Gottesdienst, die gehen hier raus, das Erste, was sie machen, zerreißen die Predigt. Nicht so, sondern richtig mit Worten am Mittagessen. Gibt es dann gegrillten Pastor zum Mittag. Aber mal ehrlich, wer mag mit so Leuten rumhängen? Also ich mag mit so Leuten keine Zeit verbringen. Da gehe ich ganz auf Abstand. Ich merke, da ist eine Persönlichkeit. Sorry, aber meine Gedanken lasse ich nicht vergiften. Ich habe gute Gedanken und ich mag über gute Dinge nachdenken, wie das Wort sagt. Über Dinge, die gut sind, die eine Tugend sind, die ehrbar sind. Das sagt Paulus, darüber denk nach. Und das andere Zeug meidet. Und das geht nur, wenn ich vergebe. Wenn ich nicht vergebe, ist mein Kopf ständig voll. Ich muss ja nur mal Tagesschau gucken. Und höre ich dann von Amstetten und ich höre von Willingen und all so Sachen. Ja, sorry, aber das ist doch ganz klar, dass ich Groll kriege. Ich denke an meine Kinder, ich denke an wie schlimm Menschen sein können und habe eins vergessen bei all dem, dass Menschen nie mein Feind sind. Niemals. Menschen sind immer geleitet, immer. Entweder von der einen oder von der anderen Seite. Menschen sind sozusagen auch schon permanente Opfer, wenn sie Gott nicht kennen. Sie sind Opfer des Feindes. Der Teufel ist gnadenlos. Und er verführt und führt dann Menschen in ihren sicheren Untergang und sie fühlen sich stark dabei, emotional und im Recht und all das. Aber Gott sagt, wenn du dein Recht aufgibst, dein Recht auf Rache, dein Recht auf Bitterkeit, dein Recht auf Opfer sein, dann fängt was Neues in deinem Leben an. Dann wirst du, ich nenne das proaktiv, auch da gleich noch ein bisschen mehr. So, Vergebung ist unser Zufluchtsort, wie eben auch in dem Filmausschnitt. Und so viele bleiben eine Stufe davor stehen, einen Schritt halten sie an, weil sie selbst nicht vergeben wollen. Und das ist der Grund, warum sie selbst nie da reinkommen und nicht mitbekommen, was für eine Kraft da drin steckt. Bleib nicht einen Meter vor dem Zufluchtsort stehen. Wisst ihr, Nichtvergebung ist zum einen ein Brudermord und zum anderen ist es auch ein Selbstmord. Brudermord, weil die Bibel sagt, wenn ich nicht vergebe, dann bleibt da auch was hängen an dieser Person. Dann ist sie nicht frei, dann kommt sie nicht in die Freiheit, die sie vielleicht braucht, um überhaupt Christ zu werden. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass manchmal unsere eigenen Fesseln, die wir durch Unvergebenheit um Menschen legen, verhindern, dass sie überhaupt fähig sind, das Wort Gottes zu verstehen? Insofern ist es Brudermord. Wir töten das, was wir eigentlich lieben, dadurch, durch Unvergebenheit. Und Selbstmord, weil wir töten uns selbst. Wir zerreißen unsere Vergebung, die wir doch so dringend brauchen, von Christus. Wir machen sie ungültig. Wir zerreißen den Bund, den er mit uns geschlossen hat und tragen die Folgen. Das ist so, wie wenn du ein Glas Gift trinkst und hofft, dass es dein Gegenüber tötet. Das ist Unvergebenheit. Du wirst bitter wie Galle und du stirbst letztendlich, nicht dein Gegenüber. Dem tust du nicht wirklich damit weh, sondern du sorgst dafür, dass deine Zukunft immer noch von deiner Vergangenheit bestimmt wird. Wir alle haben in unserer Vergangenheit Dinge erlebt, die nicht gut waren. Die Erfolgreichen von uns sind aber einen Schritt weitergegangen und haben gesagt, meine Vergangenheit dominiert nicht länger meine Gegenwart oder erst recht nicht meine Zukunft. Amen. Was war, war. Okay, da war ein Fehler, da ist mir wehgetan worden. Aber ich werde deswegen jetzt nicht verzichten, gute Beziehungen einzugehen, auf Menschen zuzugehen, neue Risiken einzugehen, sondern ich werde es gerade tun. Weil heute ist der erste Tag vom Rest meines Lebens. Und heute ist der Moment, wo ich was verändern kann. Gestern kann ich nicht verändern. Gestern ist vorbei. So, Leute beschäftigen sich so viel mit gestern und vergessen ganz, dass sie im Heute leben und fürs Morgen eigentlich gedacht sind. Lass Stolz und Hochmut keinen Teil an dir haben. Wir haben das schon gehört eben von Reinhard. Gott widersteht dem Stolzen, dem Hochmütigen. Aber dem Demütigen gibt er etwas, das an Größe in dieser Welt nicht zu toppen ist. Es gibt keine Steigerung dafür. Nicht mal deine Heilung ist deine Steigerung, nicht deine erste Million, die Gott dir schenkt, ist deine Steigerung. Das sind keine Steigerungen davon, das sind Unterarten. Das Größte, was Gott dir gibt, ist Gnade. Gnade. Gnade ist unverdiente Gunst, das ist die Übersetzung dieses Wortes. Sei mir gnädig und so, wir kennen das so aus dem Religiösen heraus, aber Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Und die Größe dieser Gnade hängt immer davon ab, wer sie dir gibt. Wenn ich dir Gnade gebe, dann bedeutet das in meinem Bestimmungsrahmen, in meinem Einflussrahmen kann ich dir Gunst geben. Das ist nicht so viel vielleicht. Aber wenn da jemand kommt, der richtig Einfluss hat, sag mal, der Bürgermeister von Limburg, Martin Richard Kehm, würde sagen, ich gebe dir jetzt unverdiente Gunst über dem und dem Bereich. Oh, das kann schon ganz interessant sein, wenn du ein Geschäftsmann bist oder in irgendeiner Form einfach Gunst brauchst für ein Bauvorhaben oder für irgendwas, der kann dir das geben. Genau, und uns die Stadthalle gibt und so, ne? Und dann geht's noch weiter. Und dann kommt Gott selbst, der den Bürgermeister geschaffen hat und zur Bundeskanzlerin dieses Land und alles andere auch, und sagt, ich gebe dir Gunst. Du! Oh. Also wenn meine Kanzlerin mir sowas sagen würde, Pastor Bernd, ich gebe dir Gunst. Was kann ich für dich tun? Okay, hört sich gut an, fühlt sich gut an. Das ist eine feine Sache, Gunst ist eine gute Sache. Aber wenn dann der kommt, weißt du, der uns alle gemacht hat, der alles unter Kontrolle hat, auch wenn es nicht immer so aussieht. Seine Pläne, seine Ordnungen sind einzigartig. Er mischt sich nicht ein, aber er hat einen Zeitpunkt gesetzt, an dem er sich wieder einmischt. Vor 2000 Jahren war der letzte Einmischungszeitpunkt Gottes. Und von da an hat er eine gewisse Regel geschaffen, durch wen er jetzt Einfluss nimmt. Und das sind Leute, die hier sitzen. Das sind wiedergeborene Christen überall auf der Welt, durch die er heute Einfluss nimmt. Und der Tag, wenn er zurückkommt, wird der Tag sein, wo er aktiv wieder eingreift und selbst die Sachen wieder in die Hand nimmt. Das kommt. Der Tag steht fest. Wir wissen nicht, wann er ist. Die Bibel sagt es klar, ist klar. Es wird eine neue Himmel, neue Erde geben. Fantastische Zeiten kommen auf uns zu. Und dieser Gott sagt, ich gebe dir Gunst. Ich gebe dir Gnade, wenn du demütig bist. Und demütig ist eine Charakterhaltung. Demut ist nicht, ich bin ein Wurm, haben wir gehört eben. Ne? Ich bin nie einer und ich werde auch nie einer sein. Mein Körper wird vielleicht irgendwann mal von einem gefuttert. Aber ich selbst brauche mich nicht Wurm nennen. Im Gegenteil. Wenn ich mit dem übereinstimme, was Gott über mich sagt, dann bin ich demütig. Was sagt Gott über mich? Er sagt, größer ist der in mir, als der in der Welt. Wow, das hört sich gut an, Gott. Das ist Demut? Ja, das ist Demut. Demut sagt, ich kann bitten, um was ich will, und es wird mir gegeben von meinem Vater im Himmel. Oh, jetzt aber. Was soll Demut sein? Das ist Stolz, oder? Lass uns gucken, was das Wort Gottes sagt. Wir haben es eben gehört, Johannes 15. Bittet um, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Da gibt es so viele, wisst ihr, so viele Dinge. Und jedes Mal, wenn wir sowas annehmen, selbst wenn unsere Erziehung, unser Verstand, unsere Erfahrung uns das Gegenteil sagt und sagt, hey, komm hör auf, das ist doch abgehoben, das ist doch total freakig, das ist doch verrückt, dann ist die Frage an uns, was ist für uns die Norm, also normal, und was ist für uns verrückt, also von der Norm verrückt. Und ich muss sagen, meine Norm ist geschrieben in diesem Lebenshandbuch, das sich Bibel nennt. Das habe ich zum der Norm meines Lebens erklärt. Und damit ist alles andere verrückt. Wenn Leute also miteinander schlafen, bevor sie heiraten, ist das für mich völlig verrückt. Das ist von der Norm, die das Wort sagt, verrückt, weil sie schaden sich selbst. Sie bringen sich in Schwierigkeiten. Weil der Schutz, der in der Ehe von Gott gegeben worden ist, ist ausgehebelt worden. Und damit bin ich freiwillig für den Feind. Und wir haben eben gehört, der macht keine Gefangenen, wisst ihr? Der Teufel macht keine Gefangenen. Der Teufel schlachtet, wen er kriegt und zerstört, wen er kriegt. Und viele Beziehungen sind zerstört worden vor der Ehe, die eigentlich für eine wundervolle Ehe geschaffen worden sind, weil der Schutz nicht da war. Wenn Gott sagt, ich bin bereits geheilt, nach Jesaja 53,5, wer bin ich, dass ich dann sagen soll, nein, ich bin krank? Mein Doktor hat mir das neulich, mein Augendoktor hat mir neulich was gesagt, sagt er so. Ja, jetzt kommen Sie in das Alter, wo langsam die, wie sagt er, die Weitsichtigkeit anfängt, die Altersweitsichtigkeit. Und das ist jetzt nur eine Frage von der Zeit, sage ich, nee. Nein, danke. Nein, das ist nicht bei mir nicht eine Frage der Zeit. Ich nehme das nicht wirklich an. Weil das ist für mich verrückt, wisst ihr? Nur weil das allen passiert, ist es verrückt, wenn sie mir das auch sagt. Weil mein Wort sagt, ich bin geheilt in seinen Wunden. Ich gebe mir keine große Mühe, meine Heilung für meine Augen zu empfangen, weil die Brillen sind fantastisch. Denke ich gar nicht viel drüber nach. Ich habe jetzt die Linsen an oder die. Das ist nicht mein Problem. Aber hätte ich keine Brille, keine Linse, garantiere ich euch, würde ich meine Heilung mit sehr viel mehr Aktivität auch empfangen und abholen. Aber so, ich habe ganz viele andere Dinge, wo ich mich drum kümmern kann. Und ja, alle Brillenträger, ihr versteht mich jetzt, gell? Ja, Ehre sei Gott. So, wenn Gott sagt, dass er all meinen Mangel ausgleicht nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, dann ist das für mich die Norm. Oh, du hast doch auch Mangel. Ja, ich habe im Moment einen Mangel, aber weißt du, der ist ausgeglichen. Du hast doch einen Minuskontostand. Ja, aber der ist schon ausgeglichen. Wie, der ist schon ausgeglichen? Ich sehe ihn doch hier. Ja, du siehst ihn doch hier, aber eigentlich ist er schon ausgeglichen. Ich bin dabei, ihn voll abzuholen. Er steht mir schon zur Verfügung, weil mein Gott gleicht all meinen Mangel aus. All deinen Mangel? Allen. Du meinst auch den, ja, mit deiner Ehe, du weißt, wie es da läuft gerade? Absolut. Gott ist dran, er verändert mich gerade. Ja, und deine Frau? Weiß ich nicht, aber er verändert mich. Okay? Ich kann nur auf mich Einfluss nehmen. Ich kann mich verändern lassen von Gott. Ich lerne, ich lese gute Bücher drüber und möchte ein traumhafter Ehemann werden. Und das, da gehe ich ran. Er gleicht all meinen Mangel aus. Ehre sei ihm dafür. So, lies die Bibel. Weißt du, das ist ja jetzt nur ein Fastfood gewesen jetzt. Geh tiefer. Du wirst so viele, hunderttausende von Schriftstellen finden, wo geschrieben steht, wer du eigentlich bist. Was Teil dieser Gunst ist, dieser Gnade. Und dann wird es für dich ein großes Vorrecht sein, demütig zu leben. Du wirst sagen, hey, ich will gar nichts anderes mehr. Ich will demütig leben. Was soll ich mit Stolz? Sorry, aber nee. Wenn Gott mir widersteht, das sagt die Bibel, wenn ich stolz bin, dann komme ich nirgendwo mehr an. Das ist wie, wenn ich gegen eine Betonmauer laufe. Und zwar immer und immer wieder. Ich bin stolz und meine, ich habe alles im Griff. Aber eigentlich habe ich überhaupt nichts im Griff. Komme nirgendwo an und mein Leben zersetzt sich Stück für Stück, Molekül für Molekül. Aber Gunst ist gut. Unverdiente Gunst. Du musst nichts tun. Einfach nur auf dein Herz aufpassen, dass es demütig bleibt oder wird, wenn es das noch nicht ist. Das Leben hat ja die Brisanz, dass es uns automatisch demütisiert. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Josef, wenn ich dir gerade angucke, du bist jetzt schon ein Mann über 40. Wenn du dann noch über 50 kommst oder über 60, als gesund sich entwickelnder Mitteleuropäer ist es normal, dass dein Leben dich ein Stück demütisiert. Du merkst, du bist nicht das Ei des Kolumbus, das Auge des Universums, das Herz dieser Welt. Du bist da und du wirst auch irgendwann nicht mehr da sein. Das Leben ist vergänglich. In 70, 80 Jahren ist keiner von uns, vielleicht die ganz Kleinen, noch hier. Dann sind unsere Körper alle irgendwo, wo wir gar nicht genauso wissen wollen, wie das geht. Und unser Geist ist dann hoffentlich direkt beim Herrn. So, insofern, die Demut ist eine Altersfrage für manche. Aber manche kommen auch im Alter nicht weiter. Insofern ist es vielleicht doch ganz interessant. So, das war der. Jetzt kommt der Punkt ewigkeitsorientiertes Leben. Habe ich da kein Bild? Nein, ich habe da eine Schriftstelle. Matthäus 7. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme in diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Ich frage dich, spüren Menschen um dich herum, dass du all deine Hoffnung auf die Ewigkeit gerichtet hast, oder gerätst du schon bei kleinen Problemen in Panik? Ich glaube, dass selbst heute Morgen hier Menschen sind, die diese Gemeinde von ganzem Herzen lieben und die aufrichtig an Gott glauben, aber für die Christus noch nicht das Fundament ihres Lebens ist. Weil du erkennst immer in der Krise, wo dein Fundament ist. Ich liebe es, Christen zu beobachten, die durch dicke, tiefe Krisen gehen. Nicht, weil ich da eine Freude dran habe, sondern weil ich dann sehe, wo sie stehen. Wer in der dicken Krise anfängt, an Gott zu zweifeln und alles, dann weißt du, wo er steht. Dann ist Christus noch nicht wirklich Fundament. Er ist dabei und er ist wahrscheinlich auch schon gerettet, aber es ist noch nicht das Fundament, das sein Leben trägt. Weil wir gehen alle durch Krisen. Diese Schriftstelle sagt, dass auch in dem Haus, was auf Stein gegründet ist, die Unwetter kamen, die Krisen kamen. Jeder von uns wird irgendwann in seinem Leben einen Menschen verlieren, der ihm ganz wichtig war. Vielleicht die Eltern, vielleicht den Bruder, den Ehepartner irgendwann. Sag mir doch keiner, das wären keine Krisen. Das sind doch die tiefsten von allen. Schlimmer als Krankheitskrisen. Wir werden da durchgehen. Aber die Frage ist, was wird dann passieren? Wie werde ich da durchgehen? Werde ich stabil stehen? Werde ich meine Freude behalten? Werde ich dankbar bleiben? Wird Gott mein König sein für alle Ewigkeit? Werde ich ihm alle Ehre geben, mitten in der Krise? Oder fange ich da an, rutsch weg, wie so ein Haus, was auf Sand gebaut ist und es zerlegt sich und es bleibt nichts übrig außer einem Haufen Schutt? Ich habe beides gesehen im Leben von Christen und ich bin nicht mehr beeindruckt, wenn Leute mir in guten Zeiten sagen, wie sehr sie Gott lieben. Aber ich bin beeindruckt, wenn sie das machen, wenn es richtig schwierig wird. Wenn eine Zeit kommt, die sich keiner wünscht, aber durch die wir vielleicht irgendwann mal durch müssen. Und wir sagen können, mit David im Todestal fürchte ich mich nicht, denn er ist bei mir und er ist damit das größte Ding in diesem Todestal. Er ist an meiner Seite. Was soll mir passieren? Hiob hat das begriffen in seiner tiefsten Verzweiflung. Er wusste, Gott ist trotzdem da. Er hat nicht alles verstanden, nicht alles erklären können, aber er hat festgehalten und sagt, du bist der Herr, mein Gott. Und dann ging es nach kurzer Zeit wieder aufwärts. Es war vielleicht ein Jahr dieser Katastrophe, die ja so überbetont wird. Und dann hinterher kamen Jahrzehnte von fantastischer Lebensqualität. Müssen wir auch sehen. Eine Krise hat immer einen Anfang und immer ein Ende. Okay? Siebter Punkt. Lebe lösungsorientiert und proaktiv. Wir alle haben einen Interessenbereich. Das sind Dinge, die uns einfach bewegen. Das ist unsere Ehe, das sind die Entwicklung unserer Kinder, das ist unsere Gehaltshöhe, die Schuldensituation der Regierung, die Finanzkrise, unser eigenes Eheleben. Ganz viele Dinge, unsere Hobbys, unser Sport, unser Körper, unsere Gesundheit, alles Dinge, die uns interessieren. Richtig? Und mitten in diesem Interessenbereich gibt es etwas, was ich Einflussbereich nenne. Das ist der Bereich meiner Interessen, auf den ich Einfluss nehmen kann. Die anderen, das sind die Bereiche, wo ich nur über Leute meckern und schimpfen kann, die ja für irgendwas verantwortlich sind, was ich nicht beeinflussen kann. Wichtig ist doch, dass ich für den orangefarbenen Bereich, für den Interessenbereich Entspannung bekomme, wenn er nicht in meinen gelben Bereich reinfällt, wo ich Einfluss nehmen kann. Wenn ich Einfluss nehmen kann, tue ich das. In jeder Art und Weise, oder? Und wo ich keinen Einfluss drauf habe, unser Gebet ist natürlich auch noch eine Einflussmöglichkeit, aber ansonsten muss ich mich auch ein Stück weit entspannen, muss sagen, das kann ich nicht klären. Vielleicht hast du jemanden in deiner Zelle, der finanziell so ruiniert ist und du könntest das gar nicht ausgleichen mit dem, was du hast. Du würdest selbst bankrott gehen dabei. Dann sage ich, entspann dich doch. Du musst nicht Gott spielen. Niemand von uns muss Gott spielen. Aber du darfst Gott fragen. Gott, kann ich irgendwas tun? Vielleicht ist es eine Kleinigkeit, die du tun kannst. Eine kleine Ermutigung. Geh in deinen Einflussbereich und tu da was. Aber geh nicht drüber hinaus. Sei entspannt in all dem. Wenn wir uns die Dinge in unserem Interessenbereich ansehen, wird deutlich, dass wir über manche keine wirkliche Kontrolle haben, bei anderen aber durchaus etwas beeinflussen können. Und letztere eben sind dieser Einflussbereich. Ich möchte kurz definieren, was proaktiv ist. Proaktiv zu sein bedeutet, dass wir als Menschen selbst für unser Leben verantwortlich sind. Nicht irgendjemand, du bist verantwortlich für dein Leben. Und deswegen kannst du auch niemandem Vorwürfe machen. Das bedeutet, unser Verhalten leitet sich von unseren Entscheidungen ab und nicht von den gegebenen Bedingungen. Und deswegen kannst du mitten in der Krise dich völlig anders verhalten als alle anderen. Da, wo alle anderen ihr Geld von der Bank abheben, da fängst du an, in Aktien zu investieren mit deinem Geld, was du hast, zum Beispiel, wenn Gott dir sowas zeigt. Ja, es gibt Leute, die sind auf die Weise sehr reich geworden. Du wirst anders handeln als die anderen. Du wirst das tun, was du hast. Es gibt Leute, die haben jetzt gerade Geld. Und wer jetzt Geld hat, kann mit dem Geld richtig viel anfangen. In der Finanzkrise. Wer jetzt ein Haus kaufen will, ne? Mama, der kann das billig haben. Verstehst du, was ich meine? So, wo ist dein Einflussbereich? Und damit wirst du handeln. Wir können unsere Gefühle Werten unterordnen, wenn wir proaktiv sind. Wir besitzen die Initiative und die Befähigung, Dinge zu gestalten. Reaktive Leute, das Gegenteil also davon, die werden von Gefühlen, den Umständen, den Bedingungen und der Umwelt getrieben. Wenn das Wetter gut ist, fühlen sie sich gut. Wenn es schlecht ist, dann beeinflusst das ihr Halten und ihr Befinden. Wir als proaktive Menschen, wir tragen unser Wetter in uns. Wir haben das alle Zeit dabei. Es ist uns gleich, ob die Sonne scheint oder es regnet. Weil wir erhalten den Antrieb für unser Leben aus unseren Werten heraus. Ist es nicht so? Das treibt mich an. Ist egal, wie es draußen aussieht oder wie andere Leute sich verhalten. Meine Werte stehen fest. Ehrlichkeit, Qualität, gute Arbeit zu leisten, in der Ehe treu zu sein, meinen Ehepartner zu lieben. Das sind alles Dinge, die kann ich als proaktiver Mensch tun. Auch wenn ich keine Gefühle habe, weil ich werde ja nicht von Gefühlen beeinflusst, sondern ich beeinflusse meine Gefühle. Ach, ich würde gerne noch mehr reden, aber ich muss jetzt ein bisschen vorwärts gehen. Eine Grafik noch oder vielleicht noch zwei. Proaktive Menschen erweitern ihren Einflussbereich. Das ist schön, ne? Er wird immer größer. Wenn wir das nehmen, was wir haben, sagt die Bibel, gibt Gott uns mehr. Wenn wir mit dem treu sind, was wir haben, und vielleicht hast du gar noch keinen großen Einflussbereich. Vielleicht bist du gerade Schülerin und hast Einfluss auf eine Mitschülerin, die dir zuhört. Und du nimmst den Einfluss wahr. Und dann bin ich fast sicher, in 10 Jahren wirst du mir über 50 Leute reden, die du zu Jesus geführt hast im Laufe dieser Zeit, weil Gott den Einfluss wachsen lässt. Ein anderes Bild vielleicht noch, was das zeigt, ist die Einflussamöbe, so nenne ich das Teil. Das ist dieser blaue Bereich, das ist mein Einflussbereich. Das komplette Bild ist mein Leben, das sind alles Dinge, die mich irgendwie betreffen. Das sind Sterne, die sind drinnen und Sterne, die sind draußen. Und Dinge außerhalb meines Einflussbereichs kann ich nicht beeinflussen. Wenn ich zum Beispiel jemanden habe, wo ich in Beratung stehe und der sagt, es geht um Ehebruch zum Beispiel, und er sagt, ich möchte aber nicht aufhören damit. Das macht Spaß. Ich möchte neben meiner Frau gerne noch diese Geliebte behalten. Dann komme ich genau an den Punkt, wo ich sage, okay, sorry, lass uns das beenden. Das macht keinen Sinn mehr. Ich habe hier keinen Einfluss, weil wenn du nicht möchtest, ist mein Einfluss vorbei. Wenn du sagst, ich möchte was verändern, dann hüpfst du da rein. Dann können wir daran arbeiten. Dann wird alles gut. Aber wenn du sagst, du willst das gar nicht ändern, habe ich keinen Einfluss. Ich kann dich doch nicht manipulieren und ich kann dir auch keine Befehle geben. Ich kann dir nur beratend helfen, wo du das möchtest, wo du das zulässt. Wenn unsere Kinder größer werden, kommen wir an diesen Punkt, wo wir merken, wir können jetzt hier nicht mehr für sie entscheiden. Wir müssen loslassen. Sie sind jetzt 18, 19, 20 und sie müssen ihren Weg gehen dürfen. Sie müssen ihre eigenen Fehler machen dürfen. Und wem tut es mehr weh als den eigenen Eltern, die ja sehen, worauf sie zusteuern. So, wenn du dich in diesen 7 Dingen weiterentwickelst, dann werden Menschen schon bald deine Nähe suchen. Denn sie sehen, dass hier etwas anders ist. Du bist die Botschaft. Du bist das Evangelium, das gepredigt wird oder verschwiegen wird. Aber niemand anders als du kann das tun. Ich gebe euch nochmal eine Übersicht über diese 7 Elemente, wo ich glaube, jeder Einzelne ist wichtig. Aber ich möchte dich jetzt herausfordern, dir einen rauszusuchen, einen einzigen. Und du sagst, da möchte ich ran. Da möchte ich was verändern. Vielleicht möchtest du deinen Lebensstil mehr an Jesus anpassen und sagst, hier muss ich einfach kühner sein. Oder du möchtest Integrität mehr ausstrahlen und mehr haben. Du möchtest dich verändern, du möchtest die Stärke bekommen, dazu zu stehen zu dem, was du festgelegt hast, was du entschieden hast. Und nicht immer umzufallen, wenn es schwierig wird. Du möchtest zu stehen, deine Meinung zu sagen, auch wenn dein Gegenüber vielleicht gerade sehr dominant auftritt. Du möchtest das tun, was richtig ist, auch wenn es dich was kostet. Vergebung aussprechen, Vergebung auch empfangen, auch für dich selbst. Stolz und Hochmut nicht mehr Teil deines Lebens sein lassen, sondern ein Leben in Demut leben. Ewigkeitsorientiert zu leben, statt diesseitsorientiert. Das Leben ist so schnell vorbei. Wenn das alles ist, worauf ich mich ausrichte, dann lohnt es sich fast nicht, mich auszurichten. Es geht zu schnell. Aber wenn ich auf die Ewigkeit ausgerichtet bin, dann macht es sehr wohl Sinn. Denn die Gesetzmäßigkeiten, die das Wort uns hier gibt, die bleiben zum größten Teil im Himmel unverändert. Es ist gut, sich daran jetzt schon zu gewöhnen. Und lösungsorientiert, also proaktiv zu leben, anstatt immer den anderen die Schuld in die Füße zu schieben, in die Schuhe zu schieben, ist eine weise Entscheidung. Lass uns doch zusammen aufstehen. Ich möchte gerne ein Gebet mit euch beten. Weil vielleicht ist es dieser eine Schritt, der zwischen dir und der Ewigkeit bei Gott liegt. Eine einzige Entscheidung, ein kleines, kurzes Gebet, das nicht in sich selbst Kraft hat, aber wenn das deine Worte sind, wenn das deine Entscheidung ist, dann hat es die größte Kraft der Welt. Ich möchte, dass wir das zusammen aussprechen. Ihr seht hier den jungen Mann am Kreuz, der verstanden hat, dass es seine eigene Schuld ist, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. Denn nur er konnte Vergebung erwirken für unsere Schuld. Und dahin zu gehen und zu sagen, Gott, vergib mir. Ich habe es verstanden. Ich habe kapiert, dass nicht die anderen schuld sind in allem, sondern ich habe selbst Schuld. Ich habe Sünde auf mich geladen. Ich muss umkehren. Ich will das tun. Und jeder, der das möchte, schließ doch deine Augen und sprich folgendes Wort mir nach. Herr Jesus, ich glaube an dich. Bitte vergib mir alle meine Sünden. Und sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange jetzt deine Vergebung und das ewige Leben. Ich will dich kennen und auch anderen den Weg zu dir zeigen. Dein Wille geschehe in mir und durch mein Leben. Amen. Wir haben hier vorne...